Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
In Domradio Reisen, da wird heute gefeiert. Wir feiern 125 Jahre Kölner Eifelverein und da gucken wir natürlich zurück, wie das Wandern in der Eifel, damals Preußisch-Sibirien genannt, angefangen hat. Wir reden über den Unterschied zum Eifelverein und natürlich darüber, was es heute beim Kölner Eifelverein alles für Touren gibt. Denn so ein bisschen Wandern am Sonntagnachmittag, das ist nur ein Angebot von vielen. Heute gibt es Wanderungen für Frühaufsteher am Feierabend, Wanderungen zu fremden Töpfen und um Liebe geht es auch ein bisschen heute, um Liebe zum Wandern, Liebe zur Natur und auch um die Zuneigung, die zwischen Wanderbrüdern und Schwestern wachsen kann. Schön, dass Sie dabei sind. In Domradio Reisen wird heute gefeiert, 125 Jahre Kölner Eifelverein, ein stolzes Jubiläum und deshalb haben wir auch zwei Gäste vom Kölner Eifelverein eingeladen. Das ist einmal der Vorsitzende des Vereins, Franz Josef Becker, und das ist die Frau, die die ganzen Wege auch abläuft und die passenden Bücher mit den Wanderungen beschreibt, damit man auch vielleicht mal ohne Wanderführer die Wege langlaufen kann. Das ist Steffi Machnick. Schön, dass Sie beide da sind.
Ja. Guten Morgen.
Ja, Franz Josef Becker, 1888 wurde losgewandert. Wieso ist man denn damals ausgerechnet auf die Eifel gekommen von Köln aus?
Also zunächst ist nicht gewandert worden, sondern der Eifelverein ist gegründet worden, um die Eifel wirtschaftlich zu fördern. Da hat man ein Förderungsprogramm entwickelt, das aber nicht so richtig auf die Eifel gepasst hat. Und dann hat man sich am Böhmerwald und am Schwarzwald orientiert und gesagt, wir fördern den Wandertourismus. Und hat erst angefangen, also den Leuten die Wege zu zeigen, indem man also Wege markiert hat. Und ungefähr 15 Jahre hat es gedauert, bis man gesagt hat, wir müssen auch selber wandern, wenn wir also Wandern fördern wollen. Also wir müssen selber Vorbild sein. So ab 1903 wird dann also das Wandern aufgebaut. Und das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der damaligen Jugendbewegung, Lebensreformbewegung, die ja auch eine Wanderbewegung geworden ist.
Also waren es dann damals eher die jungen Leute, die gewandert sind?
Ja, die jungen Leute sind gewandert, allerdings in gewissen Grenzen schon auch diejenigen, die also zu den Arbeitern gezählt wurden. Die haben angefangen an den Wochenenden zu wandern und zwar eben im Nahbereich. Mhm. Ne? Und die Vereine haben dann eigentlich eine Entwicklung gemacht, die also auch längerstreckige Wanderungen ermöglichte im Bergischen Land und in der Eifel. Mhm. Also das Hauptwandergebiet heute und auch schon ab 1904 ist das Bergische Land, weil die Eifel schwer zu erreichen war. Das sind 65 Kilometer, bis man dort ist. Und dann mit dem Wandern beginnt das ein bisschen spät.
Das hat sich also geändert. Was ja geblieben ist, ist der Zusatz Kölner. Damals am Anfang hieß es Kölner Eifel Club, heute Kölner Eifelverein. Wo ist denn Unterschied zum richtigen Eifel, also zum nur Eifelverein?
Ja, das ist natürlich schön. Wir sind der richtige Verein. Nämlich insofern, der Kölner Eifelverein ist gegründet worden nach dem Aufruf von Direktor Dronke, das war ein Gymnasialdirektor aus Trier, die Eifel zu fördern. Da wurde im Frühjahr 88 der Eifelverein gegründet und dann gewünscht, dass in den verschiedenen umliegenden Städten eben solche Fördervereine gegründet wurden. Und da ist der Kölner Eifelclub gegründet worden. Also man könnte sagen, das war eine Geldsammel- und Verteilungsstelle. Mhm. Und dann also die Geschichte ist dann so gelaufen, dass wir Mitglied waren im Eifelverein, aber eine selbstständige, auch dann juristisch selbstständige Wandergruppe. Und der hiesige Eifelverein, die Ortsgruppe des hiesigen Eifelvereins, ist eine Ausgründung aus dem Kölner Eifelverein. Da hat es Streit gegeben über das Jugendherbergswesen, ob man da also nicht nur Schüler und Studenten hingehen lässt oder auch Lehrlinge.
Da wollte man den Weg nicht mehr gemeinsam gehen und dann hat es eben zwei gegeben. Aber Sie haben ja eben schon mal angesprochen, das hat sich ja ein bisschen verändert, die Verlagerung von der Eifel hin ins Bergische Land. Steffi Machnick, Sie gucken sich ja eben auch die Wege an und schreiben die Wanderführer. Wo sind denn so die Unterschiede jetzt für den, der vielleicht beide Regionen nicht kennt, Eifel und Bergisches Land?
Ich denke, dass Die Eifel ist noch so ein bisschen abwechslungsreicher. Das Bergische Land, wenn man das so ansieht und mehrere Wege gegangen ist, dann hat man die Siepen, also diese kleinen Bäche, und dann geht man wieder oben hoch und sieht wieder so ein bisschen über die Fläche und dann wandert man wieder in so einen Siepen runter. Also ich finde, ich will jetzt nicht sagen, dass es ja eintönig, das darf ich eigentlich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, die Eifel hat einfach eine größere Vielfalt, was die Landschaft angeht und was die Wege angeht.
Zum Beispiel?
Da ist es... Ja, wir haben Vulkanismus, wir haben die Mare, wenn man Richtung Trier geht oder Richtung Luxemburg geht, dann hat man die luxemburgische Schweiz dann auch. Und im Bergischen hat man halt das Bergische.
Das ist immer das Bergische eben.
Das ist immer das Bergische, ja. Muss ich leider so sagen, aber es ist vielfältiger von der Landschaft her.
Mhm. Und sie wandern natürlich auch immer noch in anderen Gebieten, also neben Bergischem Land und Eifel, da fährt man auch mal an die Ahr und ich habe mal geguckt, Königsforst und was alles dabei ist. Kann man sagen, wo die Leute besonders drauf anspringen? Welche sind so die Renner, wo die Leute am liebsten mitwandern?
Ich glaube, da musst du wieder antworten.
Also im Grunde genommen kann man sagen, das Wandern hängt vom Wetter ab. Attraktiv ist die A, zurzeit sehr attraktiv, weil sie ist auch noch relativ nah. Also es wird auch zum Beispiel an der Nahe gewandert, aber dazu braucht man eine lange Anreise. 2,5 bis 3 Stunden kann das dauern, bis man also da am Wanderort ist. Dann Eifel und durchaus also auch Bergisches Land, Siebengebirge. Das sind so eigentlich die Hauptgebiete, aber sobald also ein A-Wanderprogramm da ist, kann man schon sagen, hat man... Ja, eine große Wandergruppe.
Wie groß sind denn überhaupt die Wandergruppen? Also wie viele Mitglieder haben sie? Wie hat sich das entwickelt?
Also derzeit liegen wir bei ungefähr 800 Mitgliedern. 1913-14, da hatten wir ungefähr 2000. Dann kommt der Krieg und von da an ging es dann also eigentlich bergab. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg, also die Arbeitslosigkeit, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und die Entwicklung geht immer etwas so hin und her, bewegt sich weitgehend um die 600 herum in der Historie danach und wird eigentlich wieder aufwärts steigend mit dem Kölnpfad, der 2008 eingeweiht worden ist. Da gibt es eben eine entsprechende öffentliche Publikation. Also es wird Öffentlichkeit hergestellt, das Wandern wird in den Medien thematisiert und damit werden dann also auch die Menschen erreicht, informiert darüber, dass es eben Wandern gibt, um das man sich nicht selber kümmern muss.
Ja, Kölnpfad werden wir nachher auch noch drüber sprechen. 170 Kilometer, 171 Kilometer rund um Köln. Wer wandert denn mit Ihnen mit? Ist das so der, ich sag mal, nach der Arbeit, der Senior, der die Rente durch hat oder so, der da noch mitwandert? Oder sind da auch Jüngere dabei?
Es sind auch Jüngere dabei. Aber Jüngere sind eigentlich, kann man sagen, in der Minderheit. Das hängt natürlich auch damit zusammen mit der Zeit, die man verfügbar hat. Solange man also noch in der Arbeitsphase ist und Familienphase, hat man andere Prioritäten zu setzen. Diejenigen, die also sich den Gedanken machen, wie gestalte ich denn mal irgendwann meinen Ruhestand? Abgesehen von denjenigen, die von Geburt aus schon Naturfreunde sind, nicht? Wie gestalte ich also meinen Ruhestand? Die kommen dann auf die Idee, Wandern wäre eigentlich ganz gut. Und so ist also derzeit das Eintrittsalter 62 Jahre, das statistische Eintrittsalter. Das streut eben eigentlich von Mitte 45 bis Anfang 80.
Da sieht man schon, Sie haben auch ein breites Spektrum und bieten ja deshalb auch ganz unterschiedliche Wanderungen an. Um die 600 im Jahr und wie die aussehen, darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Wandern ist zwar ein Trendsport, neuer Massenvergnügen könnte man sagen geworden, aber man muss den Leuten heute auch was bieten, damit sie neugierig werden, es mal mit dem Zu-Fuß-Gehen zu versuchen. Der Kölner Eifelverein, der bietet auch ganz unterschiedliche Wanderungen an, über 600 pro Jahr. Da ist die Tageswanderung in der Eifel dabei, da gibt es auch zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten Wanderungen, nach Feierabend, morgens vor dem Frühstück oder abends bei Vollmond. Franz Josef Becker, Vorsitzender des Kölner Eifelvereins. Ist das ein großer Unterschied, wann ich am Tag gehe?
Auf jeden Fall. Alleine schon die Lichtverhältnisse sind anders und damit also auch die Wahrnehmung. Also Wandern ist ja eigentlich nicht gehen, sondern schauen. Nicht? Also gehen tue ich auch auf der Schildergasse. Aber da schaue ich natürlich nach den Preisen, nicht? Aber das Eigentliche ist beim Wandern, ich überwinde nicht eine Strecke zwischen zwei Punkten, sondern ich gucke mir eigentlich eine Landschaft an. Ich würde sagen, ich fühle das Wetter. Ich atme die Luft. Ich sehe die verschiedenen Pflanzen am Wegesrand, aber auch die Bebauung. Ich sehe den Unterschied zwischen also einem alten Weiler mit Fachwerkhäusern, zum Beispiel im Bergischen Land, und einer Fabrik aus dem Jahre 1880 vielleicht und einem modernen Neubau. Nicht? Also all diese Wahrnehmung, und möglicherweise höre ich auch noch den Donner und sehe den Blitz.
Und das sehe ich dann morgens vor dem Frühstück anders als abends müde gearbeitet nach der Arbeit. Waren Sie denn schon mal bei so einer Frühstückswanderung dabei?
Bei der ersten und zweiten war ich dabei. Diese Frühstückswanderungen finden ja hier im Kölner Stadtgebiet statt. Und die erste war ganz fantastisch, einmal weil sie sowieso die erste war. Und zum zweiten, es war Ende Januar, es hatte weder geregnet noch geschneit, sondern es war alles bereift. Und allmählich wird es heller, dann entwickelt sich also auch die, ja, es geht so von praktisch Katzengrau ins langsam Helle über und dann fängt es an zu blinken, nicht? Weil der Reif, sobald da die Sonnenstrahlen drauf treffen, dann die Kristalle, da bricht sich das Licht drin. Es war auch noch amüsant, nämlich bei den ersten beiden Wanderungen, das waren ungefähr jeweils 30 ältere Herrschaften, tauchte beides Mal die Polizei mit dem Streifenwagen auf. Und ich habe dann vermutet, die denken, dass die Rentner jetzt eine Bank stürmen wollen. Nicht? Aber das ist nur so praktisch ein Witz nebenher. Sondern das Schöne dabei ist, das Aufgehen der Sonne oder des Lichtes, überhaupt das Kommen des Lichtes. Und das andere ist, dass man sehen kann, wie die Stadt allmählich erwacht. Also wenn man dann noch durch solche Gegenden geht wie die Schildergasse und dann sieht, wie die Puppen neu verkleidet werden, wie also die Ausstellungen gemacht werden, wie die Straße gereinigt wird, von der man ja in Köln häufig glaubt, das fände nicht statt, nicht? Und die Waren angeliefert werden, das Brot, das Frische, nicht? Da vor der Bäckerei ausgeladen wird. Also das ist wirklich ein Erlebnis wert.
Und jetzt ist Steffi Machnik ja Spezialistin fast für das Gegenteil, also jetzt von der Tageszeit her, nämlich für Feierabendtouren, die eben eher später dann so gegen 5 oder wann finden die statt?
Ja, Feierabendtouren, wirklich am Feierabend, obwohl für manchen ja, für Nachtarbeiter ist der Feierabend ja auch am Morgen, also von daher kann man die morgens auch wandern, aber Feierabendtouren haben wir sie genannt, weil das kürzere Touren sind, zwischen 4 und 9 Kilometern, die hier durchs Kölner Stadtgebiet führen. Also es kann jeder, der aus dem Büro kommt, zieht sich ein paar Wanderschuhe an oder feste, ja doch flache Wanderschuhe, das ist schon empfehlenswert, und kann dann mit wenig Aufwand direkt hier in der Stadt loswandern.
Und da hat man ja ein ganz anderes Gefühl, auch wenn man wandert, ist dann vielleicht ein bisschen ja ausgepowert oder müde und muss erstmal wieder den Blick auch finden für die Natur. Merkt man da so, dass die Leute am Ende der Wanderung oder während der Wanderung sich auch so langsam ändern und öffnen, oder?
Ja, klar, natürlich. Man einfach dadurch, dass man durchs Grün geht, das ist entspannend fürs Auge. Man achtet so auf seinen Wanderrhythmus, automatisch schaltet sich dann das Mühlrad, was vielleicht im Kopf rumgeht, und das schaltet sich so ab. Man kommt so auf einen, wie man heutzutage sagt, auf einen langsameren Modus. Und durch die Konzentration aufs Gehen, öffnet man sich dann für die Landschaft, für das, ja, auch für die mitwandern, unterhält man sich und kommt von dem, was einem vielleicht am Tag belastet hat, was auch einen gestresst hat, dann rückt das immer mehr in den Hintergrund und man hat wirklich eine ganz, ganz tolle Entspannung.
Und man öffnet sich ja oft beim Wandern auch für fremde Töpfe. Da gibt es sogar eine Wanderung, die es beim Kölner Eifelverein gibt. Wandern zu fremden Töpfen, Franz Josef Becker. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Ich meine, Hunger kriegt man ja beim Wandern.
Ja, also auf jeden Fall kriegt man Hunger und braucht auch Nahrung und Flüssigkeit. Wandern zu fremden Töpfen heißt eigentlich, in dieser Stadt die Gastronomie, Gaststätten zu erkunden und Angebote zu erkunden, die praktisch aus der Internationalität dieser Stadt geboren sind. Wir haben ja eine Vielfalt an Nationen hier in Köln. Ich weiß nicht, glaube ich, mittlerweile 170. Und entsprechend ernähren die sich ja auch unterschiedlich. Und das ist im Grunde genommen eine Erkundungswanderung zu den Essgewohnheiten, zu den Gerichten unserer neuen Mitmenschen, möchte ich mal sagen.
Also da geht man auch mal indisch essen oder äthiopisch oder? Essen,
ja, äthiopisch und man wandert dabei. Das sind also auch so Wanderungen von circa 6 Kilometer. Man kommt mit Hunger da an und kann dann probieren, was die anderen essen.
Und was ich bei Ihnen schön finde, das ist ja nicht immer, dass das von oben entschieden wird. Wir vom Vorstand, wir bieten jetzt die Wanderungen an, sondern Mitglieder können ja auch eigene Wanderungen mal anbieten. Und da haben wir ein Beispiel hier, das ist der Georg Kling und der hat sich überlegt, gerade an Weihnachten irgendwie, da möchte ich eigentlich nicht alleine zu Hause sitzen und der hat sich dann das hier überlegt.
Ich bin also von Anfang an Single gewesen, hatte nie eine Beziehung gehabt. Und bin auch überzeugt, dass Single und Weihnachten alleine, so jetzt so seit 3-4 Jahren. Sonst früher immer dann zu meinen Eltern gefahren. Aber die verbringen ihren Winter inzwischen in Spanien. Meine Geschwister sind JWD in Deutschland verstreut, zu denen habe ich kaum Kontakt. Ja, und was bleibt einem dann Weihnachten übrig? Zu Hause entweder den ganzen Tag vor der Glotze sitzen, Computer rumgespielt, bisschen rumgegammelt oder wie man heute sagt, gechillt.
Georg Klink ist ein gemütlicher Typ von Mitte 50. Mit Weihnachten hat er nichts am Hut. Kein Weihnachtsbaum duftet, keine Christbaumkugel funkelt in seiner Wohnung. Also ist der Kölner an Weihnachten losgelaufen. 13 Kilometer. Erst allein rein in die Straßenbahn und dann raus aus der Stadt.
Dann kam ich halt letztes Jahr auf die Idee, warum eigentlich nicht mal laufen gehen. Ne? Man fährt dem Strom der Leute erstmal entgegen. Alles strömt noch schnell in die Stadt, alles ist in Hektik. Noch schnell die letzten Einkäufe machen. Man selbst fährt dann da so ganz gemütlich in die andere Richtung. Man ist mutterseelenallein im Wald. Da bin ich an der Sieg entlang gelaufen. Die hatte da zudem letztes Jahr Hochwasser gehabt. Da war das noch klasse, da waren die Wege zum Teil nicht begehbar. Und dann zum Schluss kommt man dann in Beul raus. In Schwarz-Rheindorf noch in die berühmte Doppelkirche gegangen. Da war schon alles für den Weihnachtsgottesdienst vorbereitet. Die Krippe stand schon da. Die Figuren waren noch nicht drin. Aber es war eine ganz tolle Atmosphäre.
Denn zufriedener als nach einer Weihnachtswanderung kann ein Weihnachtsabend allein kaum sein, findet er.
Kalt, nass, durchgefroren, müde, aber richtig wohlig. Und dann schön Kaffee, was Leckeres gegessen. Und dann kann man sich noch einen gemütlichen Abend machen.
Ja, so sieht das aus, wenn ein Mitglied des Kölner Eifelvereins sich eine Wanderung selber ausdenkt. Gleich werden wir hier in Domradio Reisen weitersprechen über einen ganz besonderen Rundwanderweg rund um Köln, 171 Kilometer lang, den der Kölner Eifelverein angelegt hat. Rodenkirchen, Klettenberg, Bocklemünd, Merkenich, Mülheim, Schlebusch, Thielenbusch, Benzberg, Königsforst, Warneheide, Zündorf, so lauten nur einige der Etappenziele auf dem Kölnpfad. Dem Wanderweg rund um Köln, 171 Kilometer lang ist dieser Weg. Der Kölner Eifelverein hat ihn entwickelt. Im September 2008 wurde er eingeweiht und Steffi Machnik hat den Kölnpfad Wanderführer geschrieben. Steffi Machnik, komischerweise mögen wir ja Rundwege alle besonders gern, auch wenn die so lang sind. Woher kommt das?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja. Na, meistens hat man bei Rundwegen die Idee, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, gehe einmal rund und dann steige ich wieder ins Auto ein. Und damit hat ja dieser Rundweg gar nichts zu tun.
Nee.
Der ist ja deutlich länger als ein kleiner 4-5 Kilometer langer Rundweg.
11 Etappen, ne? Also man kann ihn auch schlecht jetzt in einem Stück machen, aber man kommt ja da zu jeder Etappe eigentlich hin und zurück mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, 11 Etappen, also kölsche Zahl, musste ja sein.
Ja.
Und ja, das Schöne ist, weil es eben Streckenwanderungen sind. Man fängt ja am Startpunkt an und kommt ganz woanders am Zielpunkt raus. Haben wir das vom Kölner Eifelverein so erarbeitet, dass die Start- und Zielpunkte immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Und zwischendurch, weil manche Etappen sind schon über 20 Kilometer lang, kann man auch aussteigen. Also wir sind ja in der Stadt, wir sind stadtnah. Und irgendwo gibt es immer eine Haltestelle der Straßenbahn oder eines Busses, sodass man nie so eine komplette Etappe machen muss, sondern kann immer aussteigen, wenn es irgendwo zwickt oder auch wenn das Wetter einfach ganz schlecht ist.
Aber jetzt ist das ja stadtnah und wir haben natürlich hier auch Industrie, wir haben die Autobahnen, wir haben jede Menge Menschen drumherum. Gehe ich da trotzdem durch Natur oder wie muss man sich diesen Kölnpfad vorstellen?
Ja, also man geht ganz viel durch Grün, man geht natürlich am Rhein entlang. Man berührt natürlich Industrie, ist ganz klar. Man hat aber diesen wunderbaren Dreiklang Stadt, Land, Fluss. Man ist stadtnah, man erlebt ganz viel Landschaft und erlebt immer wieder den Rhein. Und der Weg ist so angelegt, dass nicht etwa neue Wege damals geschlagen worden sind, sondern die bestehenden Wanderwege, die es gab, oder ich sag mal Wege durch den Grüngürtel, das sind ja Spazierwege, die hat der Wanderführer Fritz Höpfner, der den Kölnpfad maßgeblich ausgearbeitet hat, so geschickt aneinandergelegt, dass man wirklich durch ganz viel Grün wandert. Und das ist ganz wunderbar.
Welches ist so eine Tour, wo man sagen könnte, da lernt man auch nochmal eine Ecke von Köln kennen, wo man vielleicht gar nicht so hinkommt?
Also ich mag immer die Etappe im Kölner Norden, wo man dann am Worringen, am S-Bahnhof ankommt und dann durchs Worringer Bruch wandert. Das ist ein alter Altrheinarm, ehemaliger Altrheinarm, der seit Jahren aber schon Naturschutzgebiet ist. Und ich finde immer wieder den Unterschied, man konnte an dieser S-Bahn-Haltestelle an, sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist schon so ein bisschen die Rückseite von Köln und ist mit wenigen Schritten dann in einem wunderbaren Naturschutzgebiet, wandert weiter, erreicht den Rhein, wandert ein ganzes Stück am Rhein entlang und kann dann so eine Pause machen im Kasselberger Gretchen, im Kasselberg und in dem Lokal Kasselberger Gretchen. Das ist so ein nettes, liebevoll eingerichtetes Lokal. Das ist immer so eine Freude für mich. Und dann geht man noch ein bisschen weiter, so ungefähr 2 Kilometer bis Merkenich, bis zur Straßenbahnhaltestelle, Endhaltestelle der Linie 12 und kann von da wieder in die Stadt reinfahren. Und da sagen viele einfach, viele, die gewandert sind, boah, ich wusste gar nicht, dass es solche schönen Ecken gibt. Und auch diese starken Unterschiede zwischen Stadt und Land auf so einem ganz kurzen Stück.
Jetzt ist es natürlich eine Kunst, Franz Josef Becker, solche Wege auch zu finden und zusammenzustellen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert sowas?
Also diese Wegeplanung für 170 Kilometer, das dauert natürlich lang. Also erstmal wird man sich an der Karte angucken, wie man am besten solch einen Weg legen wird. Wird er auf seine eigene Wandererfahrung zurückgreifen, die muss also schon vorhanden sein und wird dann also schauen, ob die angedachten Wege die Wünsche erfüllen, die man an einen guten Wanderweg hat. Wir tun mal so, als wäre das erfolgreich gewesen, dann fängt eigentlich die Arbeit erst an, nämlich dann müssen also die Planungen bei verschiedenen Behörden eingereicht werden. Da sind also Landschaftsschutzgebiete zu berücksichtigen, da ist also der Wasserschutz zu berücksichtigen. Es gibt auch Radler, mit denen man also einen Weg gemeinsam gehen oder mit denen dann fahren wird, die dann also Anspruch auf den Weg erheben. Da gibt es also Radfahrbeauftragte bei den Kommunen, die müssen einbezogen werden. Wasserschutzrechte müssen berücksichtigt werden, Naturschutzrechte eben auch. Die Förster müssen eingeschaltet werden. Also das ist ein ganz umfassender bürokratischer Aufwand, wobei die Kölner Stadtbehörden einbegriffen sind, wie auch der Regierungspräsident, weil der also als untere Landschaftsschutzbehörde tätig ist.
Das macht man sich als Wanderer eigentlich gar nicht so klar. Ja. Was man als Wanderer viel eher merkt, ist natürlich, wie ist das Ganze beschriftet? Finde ich das Zeichen? Kann ich das deuten, was da irgendwo auf einem Pfahl, auf einem Baum ist? Und das machen Sie auch.
Ja, also die gemeinnützige Arbeit ist nicht nur die Planung, sondern das Markieren der Wege. Und da gibt es ein relativ klares Zeichensystem. Also für Rundwege gibt es immer den Kreis, wobei der Kölnpfad ja nicht rund läuft, sondern er läuft also, hat manchmal Schläuche, nicht, die von Köln etwas abgehen. Aber dennoch also ist das immer der weiße Kreis auf schwarzem Grund. Und dann eben auch noch Pfeile, muss man rechts abbiegen, links abbiegen oder darf man auch geradeaus gehen. Also diese 3 oder 4 Zeichen machen eigentlich den Weg aus und die nach meiner Wahrnehmung, ich gehe viel, ist die Markierung recht eindeutig. Man kann sich eigentlich nicht verwandern.
Auch dank solcher Wanderwegefinder wie Fritz Höpfner, Sie haben den eben schon angesprochen und den werden wir gleich hier in Domradio Reisen mal ganz besonders kennenlernen. Gehen, das kann man allein oder in der Gruppe. Man kann sich selber anhand von Karten zurechtfinden, mit einem GPS-Gerät an ausgeschilderten Wanderwegen folgen oder einem Wanderführer anvertrauen. Ein solcher Wanderführer ist Fritz Höpfner. Er ist einer von 24 Wanderführern des Kölner Eifelvereins und er hat ein Gefühl für Wege. Seine Spezialität, sich im Gelände gezielt treiben lassen. wie das geht und warum seine Wanderfreunde ihm seit Jahren bedingungslos folgen. Deshalb hat sich das Domradio mal an die Fersen einer Gruppe des Kölner Eifelvereins gehängt und ihn auf einer seiner Touren begleitet.
Wir gehen also von Kaisersesch nach Monreal. In so einer S-Kurve. Erst holen wir nach Norden aus, dann queren wir die Eisenbahnlinie, mit der wir hingefahren sind, und kommen abends bergunter nach Monreal rein.
Zwischen 20 und 25 Kilometern wird die Strecke circa lang sein, erklärt Fritz Höpfner der 15-köpfigen Wandergruppe. So ganz genau, wo es lang geht, weiß er noch nicht.
Also ich habe eine ungefähre Idee, was ich erreichen will. Sobald wir also aus dem Ort raus sind, guckt man so ein bisschen in der Landschaft rum, was also jetzt schön ist und weniger schön. Und danach werden dann die Feinheiten gemacht. Die Karte gibt mir nur ein ungefähres Bild der Gegend.
Suchend blickt sich der 71-Jährige um. Die Gruppe ist unweit des Bahnhofes in einem Wohngebiet. Da ist es schwer, sich zu orientieren. Fritz Höpfner läuft ein wenig vor, ein prüfender Blick in den Himmel, einmal um die nächste Ecke gucken und dann gibt er das Zeichen zum Losmarschieren.
Frisch! Auf! So, komm.
Geschlossen marschiert die Gruppe hinter ihrem Wanderführer her. Er hat einen legendären Ruf im Kölner Eifelverein. Viele der Mitwanderer halten ihm seit Jahren die Treue, so wie der 80-jährige Klaus. Wie so viele hat auch er Erstaunliches von dem Wegefinder zu berichten.
Das ist der beste Wanderführer, den wir haben hier. Wir sind vor einem Jahr unterwegs liegen geblieben im Zug in Engelskirchen. Wir wollten nach Gummersbach. Die Lok brannte. Ja, was machen wir? Wir steigen aus dem Zug raus, diesen Weg geradeaus, also Straße entlang. Und nach 500 Metern war ein Einstieg in den Waldweg. Da waren wir auf dem Weg. So, das ist Fritz Höpfner.
Wir waren zum Beispiel mal im Winter im Unterholz gelandet. Du sahst keinen Weg, du wusstest nicht links, rechts, geradeaus, wo geht. Der Fritz geht 10 Schritte vor, guckt, studiert das Gelände und dann sagt er, da müssen wir hin.
Ist doch nichts Besonderes, wiegelt Fritz Höpfner ab. Das kann doch jeder, der sich konzentriert, Wege finden. Raumgefühl müsste man eben haben und bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Doch selbst ein Fritz Höpfner verliert sich einmal irgendwo in der Eifel zwischen Kaisersesch und Monreal. Ein Weg hatte ins Tal geführt, an einem Bach entlang durch herrliche Wiesen voller Vergissmeinnicht, Hahnenfuß und Herbstzeitlose. Doch dann ist der Weg zu Ende und der Boden wird immer sumpfiger.
Hosenbeine hochkrempeln.
Es ist feucht, ein Biotop.
Die Gruppe bleibt im hohen Gras stehen. Fritz Höpfner läuft voraus, solange bis er gar nicht mehr zu sehen ist.
Fritz!
Aha.
Da ist er auch schon in der Ferne zu sehen und gibt den Wanderern Zeichen, einen Hang im Wald hochzuklettern. Und die klettern los, denn wenn Fritz sagt, es geht den Berg hoch, dann geht es den Berg hoch. Wie viele tausende Kilometer er schon zu Fuß zurückgelegt hat, er weiß es nicht. Gehen und die eigenen Wege finden, das ist für ihn die natürlichste Sache der Welt.
Gehen ist Leben.
Ja, gehen ist Leben, sagt hier Fritz Höpfner, Franz Josef Becker, Vorsitzender des Kölner Eifelvereins, für den Fritz Höpfner hier auch Wanderführer ist. Musste lachen zwischendurch, Sie sind ja auch selber Wanderführer. Gehen Sie auch so mit Ihren Gruppen? Sind Sie auch so unterwegs oder machen Sie das wieder anders?
Also ich mache es anders, weil ich nicht so professionell bin wie der Fritz Höpfner. Fritz Höpfner hat, würde ich fast sagen, eine weltweite Wandererfahrung, ist natürlich etwas übertrieben. Er wandert also selber in Kanada, hat dort auch Wanderführung gemacht und eben auf Wegen, die es gar nicht gibt, nämlich da gibt es nicht Markierungen und dergleichen mehr. Also das Wegenetz hier in unserer Region ist immer überschaubar. Dann gibt es eben sehr viele markierte Wege und wer ein Gedächtnis hat, weiß dann auch irgendwann mal, wenn er also sagen wir mal sich verwandert hat, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg.
Also jede Menge Wanderführer hat der Kölner Eifelverein wahrscheinlich schon in den letzten 125 Jahren kennengelernt. Werden wir gleich mehr drüber lesen. Hören jetzt erstmal die Sehnsuchtsmusik heute in Domradio Reisen. Heute stellt uns Daniel Hauser das Al-Andalus-Projekt vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Er ist ein anspruchsvoller Typ, dieser Michael Popp,
In Salzburg hat er Musik studiert, ist ein Spezialist für historische Aufführungspraxis. In Sachen Mittelaltermusik kann ihm keiner etwas vormachen. Umso empfindlicher reagiert er dann auf billige Remakes von Musik aus dem Mittelalter. Als Live-Musiker am Wiener Burgtheater hat er so seinen Standard. Aber als er 2005 eine Demo-CD einer spanischen Band in die Hände bekam, da war es um ihn geschehen. Er hatte mit seiner Band zuvor mit mitteleuropäischer Mittelaltermusik zu tun und durch die neue Band aus Spanien kam nun die südeuropäische Mittelaltermusik hinzu. Ein Projekt war geboren, das Al-Andalus-Projekt. Erinnernd an Al-Andalus, das muslimisch beherrschte Territorium auf der Iberischen Halbinsel zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert. Das Al-Andalus-Projekt interessiert sich für das Nebeneinander von Judentum, Christentum und Islam. Die Musiker stammen aus Spanien, Marokko und Deutschland und nun graben sie zum dritten Mal musikalische Schätze aus dem Mittelalter aus. Salam heißt die CD, die die respektvolle Koexistenz dreier Religionen zeigt mit ihren ureigenen Volksmusiken. Lieder, die von Troubadouren angestimmt wurden, festliche, nachdenkliche Musik, mal vertrauter, mal exotischer von der Anmutung. Das Al-Andalus-Projekt mit dem Song zum Meer, Lama.
Steffi Machnik und Franz Josef Becker sind heute zu Gast in Domradio Reisen. Herr Becker, und stellen uns den Kölner Eifelverein vor, den kann man gar nicht oft genug sagen, der jetzt 125 Jahre alt wird dieses Jahr. Ja, Herr Becker, Sie sind selber Wanderführer und, wie ich eben erfahren habe, Sie sind auch Philosoph. Wie würden Sie denn sagen, welche Philosophie steckt hinter dem Wandern?
Also ich habe vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet, es kommt aufs Schauen an. Und Schauen hat also etwas mit Erkenntnis zu tun. Also meine Auffassung ist von Erkenntnis, dass es immer ein Zusammenhang ist zwischen also den Leistungen des Gehirns, abstrakte Denkstrukturen und der Wahrnehmung dessen, was uns umgibt. Also die Realität, die man anfassen kann, die man spüren kann als Kälte, Wärme, Nässe und dergleichen mehr. Also dieser Zusammenhang, der ist also ganz wichtig.
Und wenn Sie dann Wanderführer sind und mit Gruppen gehen, wollen Sie dann diese Philosophie den Leuten noch vermitteln?
Also da sehe ich eine meiner Hauptaufgaben drin. Also laufen können fast alle. Und wichtig ist eigentlich also, wie es in dem Lied heißt, eine Neugier zu haben, schauen, was hinter den Bergen haust. Und man kann auch manchmal sagen, was unter den Blättern ist. Also die Geheimnisse eigentlich unserer Umwelt mit zu entdecken. Die Vielfalt unserer Umwelt. Das ist vielleicht noch viel wichtiger als eben Geheimnisse. Weil man naturwissenschaftlich orientiert ist, gibt es ja eigentlich in diesem Bereich, den wir begehen, keine Geheimnisse mehr. Aber es gibt eine unendliche Vielfalt. Und also nach meiner Wahrnehmung ist das Normalleben relativ eintönig. Und durch Wandern unter anderem kann man dieses Leben doch sehr massiv auflockern und man ist dabei auch noch in Gesellschaft, kann sich austauschen. Ich selber betrachte meinen Wandern eigentlich als einen Beitrag zur Kultur und Wandern ist überhaupt Kultur.
Warum?
Weil das nicht mehr damit zusammenhängt, dass man das Notwendigste tut fürs Überleben. Nicht? Also die Tradition ist eigentlich dadurch bestimmt, dass der Mensch von morgens bis abends, vom Wachwerden bis zum Einschlafen damit beschäftigt ist, sein Leben zu sichern. Und Kultur fängt erst traditionell jenseits dieses Zwanges an. Deshalb war das früher eigentlich eine Sache der vermögenden Stände. Heute ist das eigentlich eine Sache derjenigen, die genügend Zeit haben. Und mit Arbeitszeitverkürzungen dergleichen mehr hat sich da sehr viel getan. Und dann fängt also eigentlich das an, ein Kulturereignis zu werden. Mhm. Also ich mache das immer fest an einem Ereignis im 14. Jahrhundert, als Petrarca den Mont Ventoux besteigt, eine Bergbesteigung macht, die eigentlich eine sinnlose Beschäftigung ist, mindestens also seine Mitmenschen haben das so gesehen. Und er hat gleichzeitig also nicht nur die körperliche Leistung erbracht, sich die Umwelt angeschaut, sondern auch in sich selbst hineingeblickt. Was passiert mir denn eigentlich hier? Wie gehe ich mit den Widerständen um, die mir die Natur anbietet? Nicht? Wenn ich also bergauf klettere, dann zeigt sich mir die Natur als etwas Widerständiges. Und mit solchen Beschäftigungen, also was ist mit mir los, was ist mit der Umgebung los, Das ist eigentlich für mich so, und was finde ich in der Umgebung, auch zum Beispiel an historischen Überresten, das ist eigentlich für mich so eine wichtige Leistung, die beim Wandern der Wanderführer erbringen soll.
Und das Schöne ist ja auch, Steffi Machnik, dass man beim Wandern auch Zeit hat, sich dann über diese Eindrücke und diese Gedanken zu unterhalten. Man wandert ja so hin und kann sich auch mal zurückfallen lassen, wenn man genug hat von dem einen und dann mit dem anderen reden. Wie wichtig ist der Wanderrhythmus und dass man den auch dann mit anderen irgendwann mal teilen kann?
Ja, das ist sehr wichtig. Das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass wenn man in so einen Wanderrhythmus reinkommt, man ja auch viele Dinge, man konzentriert sich auf seinen Körper, auf darauf, wie man geht. Und dann sind die Gedanken, die einen vorher belastet haben, wo man gestresst wurde, wenn man aus dem Büro, aus dem Job rauskommt, die rücken dann einfach in den Hintergrund. Irgendwann fallen sie ab und man ist dann schon sehr bei sich bei, wenn man den richtigen Wanderrhythmus gefunden hat.
Aber jetzt sind die Gruppen ja unterschiedlich auch schnell. Dann sagt vielleicht jemand, die sind mir zu langsam, die sind mir zu schnell. Kann man sich da auch gut drauf einlassen, auf dann den Schritt der anderen?
Ja, muss man. Also ein guter Wanderführer, der sollte da schon ausgleichen und gucken, dass eben am Abschluss der Wanderung oder mittendrin nicht ganz viele oder auch ganz wenige unzufriedene Wanderer mit dabei sind. Da muss er auch schon so ein Händchen für haben, ja.
Und Sie sind ja selber kein Wanderführerin beim Kölner Eifelverein. Sie kennen aber wahrscheinlich alle 24 des Kölner Eifelvereins. Was muss denn ein richtig guter Wanderführer haben, dass man sagt, ja, der kann nicht nur die Wege finden, sondern der hält vielleicht auch die Gruppe zusammen, eben nicht nur vom Schritt her, sondern eben auch vom Gemeinschaftsgefühl?
Ja, Verantwortungsbewusstsein schon. Auch ein Feingefühl dafür haben, auch lieber manchmal weniger zu sagen als zu viel zu sagen und immer zu gucken, ja, diese Gruppe zusammenzuhalten. Es ist schwierig zu sagen, ja, man muss so ein bisschen so ein Faible dafür haben und immer, ja, vorne gucken, hinten gucken. Aber ich denke, ist auch eine Erfahrungssache. Man fängt an und ist erst, sag ich mal, hospitant, wenn man neu im Wanderführer ist. Dann ist es immer ganz ratsam und das machen wir auch im Verein, dass der neue Wanderführer oder die neue Wanderführerin dann mitgeht mit einem langjährigen, erfahrenen Wanderführer und sie sich an die ganze Sache dann rantastet und ja, immer in Kommunikation auch bleiben, in Verbindung bleiben mit den Wanderführungen, auch zu gucken, wo ist es gut gelaufen, wo ist es schlecht gelaufen, aber das ist auch eine Erfahrungssache.
Wie wird man denn Wanderführer bei Ihnen im Kölner Eifelverein, Franz Josef Becker?
Also formal ist es eigentlich so, dass man Wanderführer wird, in dem Augenblick, wo man ja sein Interesse daran äußert. Und ja, mindestens ein Vierteljahr muss man im Verein sein, um also ein halbes Jahr später mit Wanderführung zu beginnen. Und man muss zeigen, dass man also in der Lage ist, Wanderungen zu planen. Und man stellt sich da also dem Wanderwart vor, dem Wanderausschuss stellt man sich vor. Aber meistens sind es also Mitglieder, die längere Zeit Mitglied sind, die also sich fürs Wanderführen entscheiden bzw. angesprochen werden darauf. Es gibt auch eine formale Ausbildung zum Wanderführen in Wanderakademien, die von den großen Wanderverbänden geführt werden.
Aber jetzt sind Sie ja auch selber einer, mal jenseits der Ausbildung. Was würden Sie sagen, was macht einen guten Wanderführer aus?
Also einen guten Wanderführer macht eigentlich aus, dass er einmal wirklich Lust daran hat, seinen Mitmenschen etwas zu zeigen, eine Landschaft auch zu erkunden. Und diese erkundete Landschaft auch eben anderen vorzuführen. Dass er in der Lage ist, ja, wie soll ich mal sagen, eine freundliche Stimmung zu halten und, wie ich meine, auch die Wanderer laufen zu lassen, wie sie wollen. Also ich sehe eigentlich immer, dass es in der Regel eine Wandergruppe sich in drei Gruppen aufspaltet. Die schnelleren, die also eigentlich in der Nähe der Wanderführer sich aufhalten wollen und welche, die also sagen, nee, so schnell laufe ich nicht. Und dann muss man eben hin und wieder schauen, dass man sie wieder alle zusammenkriegt. Und das Wichtigste ist eigentlich nach meiner Wahrnehmung, da bestehen auch viele drauf, dass also eine gute Einkehr da ist. Und das ist eigentlich in der Regel die Schlusseinkehr. Weil da kumuliert dann alles nochmal zusammen. Man kommt dann zu einer anderen Form von Ruhe und Gemeinschaftlichkeit.
Steffi Machnik, das ist auch Ihr Thema.
Ja, ich wollte noch ein Argument sagen, ein ganz starkes Argument, warum ehemalige nur Mitwanderer, also Mitglieder des Kölner Eifelsvereins, irgendwann mal Wanderführer geworden sind, hieß es, die Strecken, die ich gelaufen bin und die angeboten wurden sind, die passten mir alle nicht. Da habe ich gedacht, ich suche mal was anders aus und werde jetzt Wanderführer. Das war immer nicht so hundertprozentig und das war ein ganz starkes Argument, was ich immer wieder gehört habe. Mir fehlten da so bestimmte Strecken, dann habe ich gedacht, ach, die biete ich jetzt mal selber an.
Und was trotzdem eben ganz wichtig war, das ist ja auch die Einkehr, die Sie angesprochen haben, nämlich dieses Gemeinschaftsgefühl. Wandern ist ja mehr als nur zusammengehen und darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Unser Thema in Domradio Reisen heute, 125 Jahre Kölner Eifelverein, zu Gast Franz Josef Becker und Steffi Machnik. Wir haben schon ja schon ganz viel über das Wandern gesprochen, aber so ein Verein, in dem man wandert, ist natürlich mehr als nur ein Streckenplaner oder so. Das ist auch ein Stückchen Heimat, oder?
Also manche gehen ja sogar so weit zu sagen, es ist eigentlich eine Familie. Und für viele ist es das auch, weil eine ganze Menge der Mitglieder eigentlich Singles geworden sind. Und die also da eine Gemeinschaft suchen, in der sie sich gut zu Hause fühlen können. In der es also harmonisch zugeht, in denen man angenehme Erlebnisse hat. Und eben das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, so etwas wie eben diese Schlusseinkehr, wo man miteinander wie eben am Familientisch zu Hause sitzt und sich untereinander die Geschichten erzählt, die einen persönlich betreffen.
Wo Sie jetzt gerade die Singles erwähnt haben, da kommen wir natürlich an einer Sache nicht drin und dran vorbei. Das werden wir uns jetzt mal anhören, wie nämlich dann aus zwei einzelnen Wandern wieder vielleicht ein Paar wird, das gemeinsam durchs Leben geht.
Wer über Hobbys oder Engagement neue Menschen trifft, schafft die besten Voraussetzungen dafür, über den kleinsten gemeinsamen Nenner aus 1 und 1 2 zu machen. Zum Beispiel Schritt für Schritt beim Wandern. Wie Elfriede 75 und Gerd 85. Ganz langsam und unverbindlich.
Wir haben uns eigentlich zum ersten Mal über das Fotografieren unterhalten beim Wandern. Und zwar mein verstorbener Mann, der hatte Fotos gemacht, und mein jetziger Lebensgefährte, der macht Fotos. Und das war das Erste mit. Und dann haben wir einen Wanderurlaub gemacht. Und da war ein Wanderführer, der uns so ein bisschen zusammenbringen wollte.
Der ließ uns dann alleine, ne, und hat uns dann beim Frühstück auch zusammengesetzt im Quartier und so weiter. Ja, und dann hat das sich so entwickelt.
Und das Schöne beim Wandern im Verein, man trifft sich regelmäßig, ganz unverbindlich.
Wir haben weitergemacht. Ich war auch eine Zeit lang Wanderführer und habe auch längere Wanderungen gemacht, also nicht nur Tageswanderungen, und wir sind dann natürlich immer zusammen.
Und das hat sich langsam entwickelt.
Oh, lasse langsam entwickelt, wollte Elfriede da, glaube ich, noch sagen. Und die sind ja beide im Kölner Eifelverein, da haben die sich kennengelernt. Es muss ja nicht immer gleich Liebe sein, oder gibt es noch mehr Pärchen, die sich bei Ihnen gefunden haben?
Ja, es gibt eine ganze Reihe. Ich habe da keinen Überblick drüber und ich will den auch gar nicht haben, weil das sind ja sehr persönliche Dinge, die sich da abspielen.
Aber was sich natürlich auch entwickeln kann, ist Freundschaft, eben durch auch die regelmäßigen Treffen, die da angesprochen worden sind. Und da wird ja nicht nur gemeinsam gewandert.
Also viele machen auch gemeinsame Reisen. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die trifft sich Anfang Januar immer auf Teneriffa, die auch sich eigentlich bekannt gemacht haben untereinander hier im Kölner Eifelverein bei den Wanderungen.
Und dann gibt es noch so Sachen wie Frühstück, Reibekuchen essen, Weihnachtsfeier. Auch da trifft man sich ja dann immer wieder, ne? Steffi macht nicht.
Ja, natürlich. Also einmal im Monat ist ein Stammtisch hier im Kölschen Bur. Die Weihnachtsfeier ist sehr beliebt. Es gibt ein ganz tolles Sommerfest. Ja, dann gibt es auch immer wieder zu Karneval, wird gewandert. Zum Beispiel wandert man dann Rosenmontag nach Linz, um sich den Rosenmontagszug anzugucken. Und das ist auch für ganz, ganz viele sehr wichtig, diese Geselligkeit. Auch gerade für Menschen, die dann irgendwann nicht mehr so wandern können, weil es einfach der Körper nicht mehr mitmacht. Und die dann aber immer sagen, und ich komme aber zum Stammtisch und denk dran, ich komme auch zum Reibekuchen essen. Und das bleibt dann.
Mhm. Franz Josef Becker.
Also für die Gruppen, die nicht mehr so richtig wandern können oder Personen, die nicht mehr so richtig wandern können, haben wir jetzt begonnen, etwas zu machen. Das nennen wir schlecht zu Fuß und doch dabei. Das ist eine gespaltene Veranstaltung. Wir fahren also zusammen zu einem Startpunkt. An diesem Startpunkt befindet sich direkt in der Nähe, also höchstens 500, 600 Meter entfernt davon, eine Einkehr. Diejenigen, die nicht mehr gehen wollen, gehen dorthin und die anderen machen so eine ein- bis anderthalbstündige Wanderung. Und damit ist also etwas getan für den Geselligkeitsbedarf. Die Schwierigkeit bei Wandervereinen ist eigentlich die, dass also die älteren Herrschaften ja immer mehr, ist natürlich bedingt, nachlassen mit ihrer Wanderfähigkeit, aber dennoch natürlich einen hohen Bedarf haben an Kontakt, weil man spricht ja auch vom sogenannten sozialen Tod. Also man stirbt früher gesellschaftlich, als man tatsächlich tot ist, weil die Bekannten und Freunde, die können auch nicht mehr, man kann sich nicht mehr mit denen treffen. Und deshalb also diese Organisationsform des erleichterten Zusammenkommens und für die anderen oder auch, wenn man gerade kann, das ist ja auch sehr tagesabhängig, ob man gehen kann oder nicht gehen kann, noch eine Kurzwanderung.
Ist das vielleicht auch ein Geheimnis dieser vergangenen 125 Jahre, dass man immer wieder neue Wege sucht, um gemeinsam unterwegs sein, zusammen sein zu können?
Der Begriff Weg ist hier insofern etwas schwierig, weil da jeder sofort an Feldweg denkt.
Nicht? Lebensweg?
Sondern, ja, genau, genau. Nicht? Also der Fritz hat ja gesagt, Wandern ist Leben, aber Leben ist auch Wandern. Also es gibt ja die Metapher, dass Leben eine Wanderschaft darstellt. Nicht? Also die Bedeutung eigentlich dieses Vereins oder überhaupt eines guten Vereins ist, dass er die vielfältigen Möglichkeiten nicht nur des Gehens nutzt, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten der Geselligkeit. Nämlich, das habe ich ja zuletzt versucht zu sagen, ist auch einer der Zwecke, die der Verein in seinen Satzungen hat, nicht? Also Förderung der Geselligkeit.
Und Geselligkeit stand ja dieses Jahr besonders auf dem Programm. Es wird ja schließlich auch viel gefeiert, 125 Jahre Kölner Eifelverein. Am Sonntag findet wieder eine Aktionswanderung statt.
Ja. Wir wandern am Sonntag quasi die letzte Jubiläumswanderung in diesem Jahr als Aktionswandertag. Das ist eine Sternwanderung nach Münstereifel. Das ist gleichzeitig eine Erinnerungswanderung an das 50-jährige Bestehen des Vereins, nämlich 1938 bestand er 50 Jahre, vor 75 Jahren also. Und wir wandern analog, also ungefähr, die gleichen Strecken, die damals gewandert worden sind, ganz lassen sie sich nicht mehr wandern. Da ist die Autobahn zwischenzeitlich entstanden. Es sind Bahnhöfe neu entstanden oder verlegt worden. Und natürlich die Bundesstraßen stellen auch noch ein großes Problem dar. Und die Industrialisierung im Voreifelraum vor allen Dingen hat weit um sich gegriffen. Also mussten die Wege etwas anders geführt werden.
Da können vielleicht auch mal Leute jetzt mitgehen, die mal gucken wollen, was sie so machen?
Grundsätzlich kann jeder an unseren Wanderungen teilnehmen. Auch in diesem Fall sind also Gäste herzlich willkommen. Die Regel ist, dass man dreimal Gast sein kann, dann wird man also mehr oder weniger deutlich
zur
gebeten.
Zur Kasse gebeten.
Ja, nicht zur Kasse, sondern zur Mitgliedschaft.
Ach, das finde ich auch das Schöne an dem Wanderverein. Es ist ganz unkompliziert loszuwandern. A, braucht man kaum Ausrüstung. Wichtig ist immer ein gutes Schuhwerk. Das ist das Allerwichtigste. Und wer noch nicht Mitglied im Kölner Eifelverein ist, kann sich auch jeweils auf der Homepage informieren und dann einfach zum Treffpunkt kommen, den Finger heben und sagen, ich gehe mit, ich will mir das mal angucken. Und es ist ein ganz barrierefreier Zutritt, würde ich mal so sagen.
Franz Josef Becker, Vorsitzender des Kölner Eifelvereins, und Steffi Machnik, auch im Vorstand, haben uns Rückblicke und Ausblicke gegeben über 125 Jahre Kölner Eifelverein. Können Sie heute Abend alles nochmal nachhören im Domradio zwischen 20 und 22 Uhr oder als Podcast nachhören. Und das war's. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben davon. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Feier und viele, viele Wanderungen noch. Und jetzt haben wir noch eine Sache. Steffi Machnik hat gerade auf die Bücher getippt. Sie hat nämlich Feierabendtouren mitgebracht. Das ist der neue Wanderführer mit 16 Wanderungen durch Köln, den sie geschrieben hat. Und die Schnellen, die können jetzt 5 davon signiert, handsigniert, können die gewinnen. Was muss man machen? Einfach anrufen unter 0221 für Köln und dann die 258860. Und dann können sie einen dieser Wanderführer gewinnen. Und die ganzen Tourenvorschläge und auch Informationen finden sie natürlich auch bei uns im Internet. Vielen Dank nochmal, dass Sie da waren.
Dankeschön. Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Naja, das Wetter wird così così, sagt der Italiener, also so lala am Wochenende. Deshalb haben wir mal Ziele zusammengefasst, die für jedes Wetter eigentlich geeignet sein müssten.
Essener Lichtwochen. Unter dem Motto Europa in Essen, Gastland Schweden, erstrahlen ab Sonntag die 64. Essener Lichtwochen. 8 Themenbilder aus Kultur, Sport, Kunst, Brauchtum und Geschichte des Gastlandes Schweden leuchten in der Innenstadt. Höhepunkt am Sonntag ist das musiksynchrone Feuerwerk auf dem Kennedyplatz. Zuvor lädt ein verkaufsoffener Sonntag in der City von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein. Erstmals in der Geschichte der Essener Lichtwochen bestehen alle Themen- und Standardbilder aus klimaschonenden LED-Lichtschläuchen. Darüber hinaus ist die leuchtende Großveranstaltung in diesem Jahr zum ersten Mal komplett emissionsfrei. 125 Jahre verborgene Schätze. Zu seinem 125. Geburtstag gewährt das Museum für angewandte Kunst in Köln erstmals einen Blick in seine umfangreiche Ornamentstichsammlung. Unter dem Titel Herzkammer zeigt das Haus ab Samstag rund 180 Grafiken aus mehreren Jahrhunderten. Darunter sind Werke so bekannter Künstler wie Karl Friedrich Schinkel oder Entwürfe des französischen Bildhauers Jean-Bernard Thoreau. Zum Lachen nach Köln. Köln lädt zum internationalen Comedy-Festival ein. Noch bis Samstag stehen insgesamt über 100 Live-Veranstaltungen mit mehr als 250 Künstlern auf dem Programm. Zu den Höhepunkten im Festivalprogramm gehören Auftritte von Dieter Nuhr, Olaf Schubert und Caroline Kebekus sowie das Konzert des Ukulele Orchestra of Great Britain, das Hits aus Rock'n'Roll, Punk, Jazz und Klassik völlig neu interpretiert. Müllmenschen in Monschau. Der Aktionskünstler H.A. Schuld lässt 200 seiner Müllmenschen auf dem Marktplatz des Eifelstädtchens Monschau aufmarschieren. Monschau Mon Amour heißt die Ausstellung, die noch bis Sonntag zu sehen ist. Über den Kontrast zwischen historischer Fachwerkfassade und den Figuren aus Wohlstandsmüll will der Aktionskünstler auf das globale Müllproblem aufmerksam machen. Die aus bis zu 1000 Skulpturen bestehende Schrottarmee startete ihren Siegeszug 1996 in Xanten und nahm nicht nur in Paris, Moskau und Peking Aufstellung, sondern auch schon vor dem Kölner Dom.
Friederike Segers war das mit den Ausflugstipps zum Wochenende.
Domradio Reisewetter.
Ach, machen wir uns mal nichts vor. Es ist ja schon ziemlich fies, das Wetter im Moment. Warm und doch nicht warm, nass, aber doch nicht nass genug für einen Regenschirm. Im Moment jetzt vielleicht dann wieder doch. Das wechselt ja alle 10 Minuten. Da freuen wir uns eigentlich, freuen sich eigentlich nur die Grippeviren drüber, wollte ich sagen. Was erwartet uns am Wochenende? Grippevirenwetter? Ist es überall so fies wie bei uns, Renato Schlegelmilch?
Also wenn du dir mal die Liste anguckst, die Tabellen, dann sieht es ja eigentlich noch nicht mal so schlecht aus. Da hast du am Samstag über 20 Grad. Warme Temperaturen also und hin und wieder Sonne, eigentlich kann man sich darüber ja nicht beschweren. Wenn man dann aber tatsächlich rausgeht und merkt, wie sich das anfühlt, dann ist es halt was ganz anderes. Es ist für Ende Oktober sehr warm, das stimmt, das ist halt die Luft, die aus Afrika noch gerade zu uns kommt. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn die Sonne weg ist, dann wird es unangenehm, dann wird es feucht, dann wird es windig. Und das ist dann eben auch das Problem, weshalb wir uns gerade mit den ganzen Erkältungen rumschlagen müssen. Denn der Körper kann sich nicht so ganz drauf einstellen, ist es jetzt warm, zieh ich was Warmes an, zieh ich was Luftigeres an. Und im Endeffekt macht das der Kreislauf nicht so ganz mit. Wenn wir uns wettertechnisch einfach mal die Deutschlandkarte angucken, da ist die Tendenz am Wochenende, dass es im Süden schöner ist als im Norden. Ist ja klar, da die warme Luft von Süden kommt. Tendenziell ist es am Samstag schöner als am Sonntag. Sonntag dreht nämlich der Wind dann von Süden auf Südwesten und dann kommt nicht mehr die warme Luft aus Afrika, sondern die nasskalte Luft vom Atlantik zu uns und die wirbelt das Wetter dann ein bisschen durch. Da gibt es mehr Regen, es wird wechselhafter, teils gibt es auch Sturm und Gewitter und wirklich schön ist es dann nur noch so ganz im Südosten.
Also wer raus will, der sollte das auf alle Fälle am Samstag erledigen, aber der Regenschirm, der sollte in der Tasche sein zur Sicherheit und du hast es gerade schon angedeutet, der Rest von Europa, da sieht es unterschiedlich aus.
Also es ist, ich habe es gerade gesagt, genau die warme Luft, die im Moment noch aus Afrika zu uns kommt. Und das sieht man auch ganz deutlich, wenn man sich die Europakarte anguckt. Da gibt es eine klare Linie, die geht so von Südfrankreich an den südlichen Alpen entlang bis rüber zum Schwarzen Meer. Alles darunter sind nur so kleine weiße Wolken und ganz viele kleine gelbe Sonnen. Also da ist es eben, gibt es nur Quellwolken und Temperaturen über 20 Grad. Da ist es wirklich noch schön. Aber eben alles nördlich davon. Nördlich davon sammeln sich dann eben die Wolken, die Regenwolken, die Unwetterwolken und eben auch der Regen selber. Und da wird es dann eben bei uns dann kalt, da wird es ungemütlich. Trotz Regen und Wind ist es aber tatsächlich so, dass es bei uns besonders am Sonntag noch am wärmsten ist, denn auf der Wetterkarte ist Berlin mit 21 Grad die wärmste Stadt in Mitteleuropa.
Da muss man ja gar nicht so weit in die Ferne schweifen, um ein bisschen nettes Wetter zu haben, zumindest mit dem Finger auf der Landkarte. Wie geht's denn bei uns hier weiter in der nächsten Woche?
Ja, Sonntag beginnt ja bei uns offiziell die Winterzeit und stellen wir die Uhren wieder zurück und das merkt man tatsächlich auch dem Wetter an, dass es Winter wird. Denn erst kommt zum Beginn der neuen Woche, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es ist ein Tief über dem Atlantik, das dann kalte Luft aus dem Südwesten zu uns bringt, kalte, feuchte Atlantikluft. Ja, und das Tief bringt dann am Montag, Dienstag Wind und Sturm vom Atlantik zu uns. Der verbreitet sich dann erstmal übers Land und dann ein paar Tage später, dann folgt dann eben auch die Temperaturumstellung, dann wird es kälter und es wird auch nicht wieder wärmer im Laufe des Jahres. Und interessant ist, dass diese Abkühlung sehr schnell vor sich geht. Während wir, wie gesagt, am Sonntag in Berlin noch 21 Grad haben, sieht es nächsten Freitag so aus, dass wir Temperaturen zwischen 3 Grad und 10 Grad haben. Also müssen wir uns darauf einstellen.
Die Winterzeit geht los, nicht nur was die Uhren angeht. Mein Handy hat sich übrigens, was auch mein Wecker ist, heute Morgen schon eine Stunde früher umgestellt und hat dann noch eine Stunde früher geklingelt.
Ja, lieber zu früh als zu spät, ne?
Lieber zu früh als zu spät. Ganz genau. Ein weiser junger Kollege, Renato Schlegelwilch, kennt sich aus mit dem Leben und mit dem Wetter. Das war es auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitreisen. Wenn Sie das Ganze noch einmal nachhören möchten, können Sie machen im Internet als Podcast. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.